Ich danke erstmal für die Gelegenheit, hier vorzutragen. Und gut, als Sie fragten, übrigens tatsächlich war ich in China, nicht in Japan, aber das sieht man der E-Mail ja nicht an, habe ich mir überlegt, ich wollte immer mal einen Vortrag halten über die Schönheit in der Mathematik. Das heißt, dann habe ich diesen Titel gesucht. Ich hätte es aber auch nennen können, vielleicht irgendwas wie Ästhetik in der Mathematik oder genauer, Sie sagten, mein Gebiet ist die algebraische Geometrie. Schönheit in der Geometrie oder ganz einfach, was ist schön an der Geometrie oder der Mathematik? Das ist natürlich ein Aspekt, wenn Sie irgendjemand fragen, der bei uns in den Serviceveranstaltungen sitzt und sich durch die Mathematik quälen muss, das ist nicht die typische Reaktion, Mathematik mit irgendwie mit schönen Gebilden in Verbindung zu bringen. Und so, wenn man ein solches Thema angreift, sucht man als erstes irgendwelche Zeugen. Der ideale Zeuge wäre natürlich ein Künstler, der auch Mathematiker war. Ja. Und auf der Suche kam ich auf die folgende Fragestellung. Wer war eigentlich der Autor des ersten auf Deutsch verfassten Mathematikbuchs? Ja, Frage, was würden Sie raten? Wenn man es nicht weiß, kommt man nicht drauf. Genannt wird Albrecht Dürer. Und das Buch, so wie man es damals geschrieben hat, Unterweisung der Messung mit dem Zirkel und Richtscheit, erschienen in Nürnberg 1525. Gut, bei der Seite habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, es gibt einen Konkurrenten. Ich hätte vielleicht auch sagen können, das war Adam Ries oder Adam Riese mit seinem kleinen Rechenbüchlein, was ich hier habe. Aber wenn ich habe das Buch mir ein bisschen angeschaut, ist es nun wirklich ein Mathematikbuch? Man kann sich darüber streiten. Es ist an sich eher eine Anleitung zum Rechnen. Also habe ich es mal ausgegrenzt. Aber um nicht in Konflikte zu geraten, habe ich also meine Frage neu formuliert. Wer war der erste auf Deutsch schreibende Geometer? Und dann ist Albrecht Dürer sicher die richtige Antwort. Und hier habe ich den Titel des Buches mal ein bisschen eingedeutscht, obwohl es in Deutsch geschrieben war. Ja, die Frage ist dann trotzdem, war dies ein Mathematikbuch oder was hatte Dürer überhaupt mit der Mathematik zu tun? Es wird behauptet, dass Dürer die klassische Mathematik ganz gut kannte und dass er tatsächlich 1507 ein Exemplar der Elemente des Euklids erstanden hat. Und außerdem ist, glaube ich, wohl bekannt, dass viele der Grafiken von Dürern mathematische Elemente enthalten. Das bekannteste Beispiel, was immer angeführt wird, ist die Melancholia. Sie haben hier das berühmte Zahlenquadrat. Man kann es hier leider etwas schlecht sehen. Aber Sie haben ein zweites Objekt. Sie haben hier einen Rhombus, der abgeschnitten ist, so dass die Eckpunkte genau auf einer Kugel liegen. Aber das ist nicht das Objekt, auf was ich mich beziehe. Ich wollte mich ja auf das Buch beziehen. Ja, handelt es sich bei den Unterweisungen der Messung um ein Mathematikbuch? Wir sind in der Zwischenzeit alle daran gewöhnt, evaluiert zu werden, und dann wissen wir auch, wie wir entscheiden, ob es bei einer Veröffentlichung wirklich eine wissenschaftliche Veröffentlichung ist oder nicht. Was sind die Kriterien? Die erste Frage, wird es noch zitiert? Antwort ist ja. Zum Beispiel habe ich Zitate gefunden in dem Buch von Brieskorn zur linearen Algebra oder in einem Manuskript von Günter Ziegler in Berlin zur linearen Algebra, also zitiert wird es. Zweite Frage, ist das Buch noch erhältlich? Nun, in unserer Bücherei ist es nicht, aber Helene und ich, wir konnten uns nicht zu verkneifen, die Faksimile-Ausgabe antiquarisch zu suchen und tatsächlich, es ist erhältlich. Also auch dieses Kriterium ist erfüllt. Aber das Wichtigste ist vielleicht die Frage, ob das Buch eine mathematische Konstruktion enthält, die heute nach Dürer benannt ist. Und tatsächlich gibt es das. Und ich habe hier zitiere ich aus der Wikipedia, die sagt das so: Die Konchoide von Dürer oder auch Muschellinie ist eine spezielle ebene Kurve, eine algebraische Kurve. Albrecht Dürer zeichnete sie erstmal in seinem Buch Unterweisung der Messung auf Seite 38 und nannte sie ein Muschellini. Gut, also da ich das Buch hier habe, nur falls Sie mir nicht glauben wollen, das Gebilde steht hier, aber da es so schlecht zu sehen ist, habe ich mir das Bild auch runtergeladen. Das hier ist also die Dürersche Muschelkurve. Gut, jetzt werden Sie sagen, halt, das sieht nicht sehr wie eine Kurve aus. Das sieht eher wie eine Fläche aus. Aber das, was man Dürersche Muschelkurve nennt, das Muschellini, ich habe es hier mal auf Rot gezeichnet, ist diese begrenzende Linie. Und der Rest, ja, der Rest ist das, was Dürer angibt zur Konstruktion dieser Kurve. Er beschreibt das so, versuchen wir es mal. Aber will ich ein Lini zeichnen, die mancherlei Sachen zu brauchen ist. Die mache ich also. Ich reiß ein Lini, Oberzwerch, der Anfang sei A, also es wird mir zu kompliziert, dieses Deutsch zu lesen, ich habe es ein bisschen übersetzt. Also was hat Dürer gemacht? Zunächst mal startet er mit der Basislinie, also hier mit der Linie von A nach B und er zeichnet 16 Punkte im selben Abstand. Hier 1 bis 16 und die Bedingung ist natürlich, dass der Abstand zwischen A und B kleiner ist als, habe ich falsch, Druckfehler, größer ist als 16, sonst geht das nicht. Im Punkte 13 zeichnet er eine senkrechte Linie, hier als grün gezeichnet, und entlang der senkrechten Linie trägt er wieder mit demselben Abstand die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter ab. Als nächstes verbindet er Punkte mit der gleichen Nummer, also zum Beispiel hier den Punkt mit der Nummer 4, mit dieser 4, und er trägt auf der erhaltenen Linie von der ersten 4 den Abstand AB ab. Damit landet er ungefähr hier bei diesem gelben Punkt. Das macht er für die ganzen 16 Punkte und er bekommt hier schöne gelbe Linien. Und jetzt sehen Sie bereits, wenn ich die verbinde, erhalte ich die Dürersche Muschellinie. Also wirklich eine schöne mathematische Konstruktion. Ja, schauen wir uns dieses Buch noch ein bisschen weiter an und setzen wir uns mal in die Rolle eines Referenten, meinetwegen nach dem 19. Jahrhundert. Was wird ein Referent dazu sagen? Gut, als erstes würde er kritisieren und sagen, ja gut, der gibt eine Konstruktionsmethode, aber keine Gleichung. Die Gleichung, ich kann sie Ihnen verraten, sieht so aus, ungefähr, das hängt ein bisschen ab von den Abständen zwischen 16 und B, die sähe also ungefähr so aus. Ich komme gleich auf die Gleichung nochmal zurück. Der zweite Kritikpunkt ist jetzt ernster. Denn der Referent im 19. Jahrhundert würde sagen, die Kurve, die Dürer da gefunden hat, ist einfach nicht interessant. Über den komplexen Zahlen ist das einfach eine rationale Kurve, das heißt im Wesentlichen etwas wie der P1 über C. Dazu muss ich jetzt ein bisschen eine Erklärung geben und das führt mich wieder in die Renaissance. Denn in der Renaissance haben sich die Leute auch überlegt, was wirklich Perspektive bedeutet. Und wenn Sie jetzt mal sagen, Perspektive, so das Primitivste ist, wenn ich hier zwei Parallelen zeichne, dann schneiden die sich im Unendlichen. Das heißt doch aber, das Unendliche besteht aus vielen Punkten. Das Unendliche ist eine Menge, es gibt einen Punkt für jede Richtung. Ja, und das macht man in der Mathematik. Man nimmt den R3, den uns umgebenden Raum, und tut das Unendliche hinzu und das nennt man den projektiven Raum, P3 über R. In mathematischen Termen, darauf will ich jetzt weniger eingehen, ist das einfach der R4 minus dem Nullpunkt und dann dividiert durch alle Konstanten. Oder wenn ich das nicht mit n mache, wenn ich das nicht mit 3 mache, sondern mit n, habe ich den Rn plus 1 minus dem Nullpunkt dividiert durch Konstanten. Insbesondere habe ich auch den P1. Und wenn ich in dieser Definition die reellen Zahlen durch die komplexen Zahlen ersetze, erhalte ich den P1 über C und das ist einfach etwas wie eine große Kugel. Ja, eine Kugel ist mathematisch vielleicht kein so interessantes Objekt und die Kritik des Referenten sagt eben, dass die Kurve, die Dürer betrachtet hat, wenn man sie über C betrachtet, sehr einfach ist. Ja gut, gegen so einen Report würde man sich wehren und der Autor würde vielleicht einige Sachen anmerken. Er würde zunächst mal sagen, Gleichungen und komplexe Zahlen ist mir viel zu neumodisch. Kurz gesagt, das gab es nicht zur Zeit von Dürer. Da hat er auch recht, denn die Beschreibung von solchen geometrischen Objekten, zum Beispiel von diesen Kurven durch Gleichungen, kam erst im 17. Jahrhundert auf, in der Hauptsache durch die Arbeiten von Descartes. Der verbindet Algebra und Geometrie, das heißt, der fängt an, algebraische Begriffe wie Gleichungen zu nutzen, um solche schönen Objekte zu beschreiben. Die Verteidigungslinie von Dürer könnte sein, dass seine Arbeit viel mehr enthält. Und tatsächlich, wenn man in dem Buch blättert, findet man eine ganze Menge Sachen. Man findet Konstruktionen des Fünfecks. Man findet eine neuartige Konstruktion der Ellipse. Man findet die Interpretation der Ellipse, Parabel und Hyperbel als Kegelschnitte. Und man findet witzigerweise, was mich sehr überraschte, die Pascalsche Schnecke. Die Pascalsche Schnecke benannt nach Pascal, nicht nach dem Philosophen und Mathematiker Blaise Pascal, sondern nach seinem Vater Etienne Pascal. Ich glaube, der war auch Finanzinspektor oder sowas, also Hobby-Mathematiker. Aber der lebte erst, oder der ist erst geboren worden, 50 Jahre nachdem das Buch von Dürer entschieden ist. Also man dürfte es nicht Pascalsche Schnecke nennen, sondern müsste es Dürersche Schnecke nennen. Und hier haben Sie auch die entsprechende Seite des Buches. Die Pascalsche Schnecke für die Nicht-Mathematiker oder die modernen Mathematiker ist an sich diese Linie, die hier rumgeht, und sie entsteht, wenn man gewisse Kugeln ineinander bewegt. Gut, also das Buch enthält einiges außer dieser Muschellinie. Ja, ich habe hier nochmal die Gleichung genommen und ich war zu faul, die Gleichung herzuleiten, also habe ich zumindest mal im Algebrasystem versucht, die zu zeichnen. Also ein Computer zeichnet diese Kurve so. Das Stück, was Dürer uns konstruiert hat, ist das, was hier rot eingezeichnet ist. Und Sie sehen schon, dass Dürer, und da zeigt sich, dass er vielleicht nur Halbmathematiker war, den interessantesten Punkt vermisst hat, nämlich den Punkt, dass sich die Kurve wieder schließt. Und wenn ich die Kurve ein bisschen größer zeichne, hat er eine zweite Sache übersehen, nämlich, dass es einen weiteren Zweig der Kurve gibt, hier unten im Negativen. Aber das hat ihn nicht so sehr interessiert. Okay, damit haben wir also Dürer als Künstler ist unangefochten und ich hoffe, ich habe ihn gezeigt, er hatte mathematische Interessen. Natürlich hat das auch einen wissenschaftshistorischen Hintergrund. Die Renaissance war die Zeit, wo man anfing, wirklich Konstruktionen in der Kunst zu betrachten. Und es gibt eine Menge von Sachen, nehmen Sie allein Leonardo da Vinci, hat sehr viel zur Mathematik beigetragen. Von Dürer. Dürer benennt man heute vielleicht als einen ernsthafteren Mathematiker als Leonardo da Vinci, aufgrund dieses Buches. Ja, suchen wir weitere Zeugen, jetzt müssen wir die andere Richtung haben. Haben Mathematiker etwas zur Kunst beigetragen? Hat die Geometrie etwas mit Kunst zu tun? Und wieder habe ich ein bisschen gegoogelt und bin auf die folgende Pressemeldung gestoßen aus Düsseldorf. Die sagt folgendes, 1999 jährt sich ein Geburtstag eines Mathematikers Felix Klein. Und Felix Klein ist in Düsseldorf geboren und deshalb wollte die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät etwas tun und sie hat eine mathematische Skulptur in Auftrag gegeben. Genauer stellt diese mathematische Skulptur ein Objekt dar, eine Diagonalfläche. Gut, das ist die Pressenotiz von der Heinrich-Heine-Universität, natürlich 1999. Ich werde Ihnen nachher ein Bild zeigen, aber lassen Sie mich erst ein bisschen zum Hintergrund sagen, denn wieder hängt dieses mathematische Objekt mit etwas zusammen, nämlich mit Geraden im Raum. Und dazu stelle ich Ihnen eine Frage. Nehmen Sie an, langer Winterabend, Sie sitzen zu Hause, versuchen Sie ein Puzzle zu machen. Sie versuchen 27 Geraden im Raum zu zeichnen oder zu konstruieren, sodass jede dieser Gerade 10 andere Geraden schneidet. Können Sie sich das vorstellen? Versuchen wir mal ein bisschen genauer hinzugucken. Die Antwort ist, es geht, aber es ist sehr, sehr schwer vorstellbar. Ja, und wenn das zu schwer ist, machen wir eine einfachere Frage. Versuchen Sie sich vorzustellen, 12 Geraden, sodass jede dieser 12 Geraden 5 der anderen schneidet. Ein bisschen einfacher. Und dafür habe ich auch eine Abbildung eines Modells gefunden. Das sieht bereits ziemlich kompliziert aus. Nehmen Sie sich zum Beispiel diese rote Gerade und die hat 1, 2, 3, 4, 5 Schnitte mit den anderen Geraden. Also das Modell können Sie sich noch vorstellen. Sie sehen, ich würde Ihnen nicht wirklich empfehlen, das an einem Abend zu versuchen, das Puzzle zu lösen. Ich glaube, Sie würden in der Nacht sehr schlecht schlafen und von Geraden träumen, die sich durch den Raum bewegen. Also es ist nicht empfehlenswert, insbesondere wenn ich Ihnen die Frage in einer anderen Form stelle, nämlich suche eine Konfiguration von 27 Geraden, die in 36 verschiedenen Arten und Weisen dieses Objekt enthält. Sie sehen also, zumindest längere Bastelarbeit. Ja, aber wie kann man dieses Problem lösen? Und die Antwort ist klassisch und entstammt dem 19. Jahrhundert. Die Antwort besagt, untersuche nicht singuläre kubische Flächen. Was sind das für Objekte? Ich hatte bereits versucht zu sagen, was der projektive Raum ist. C hoch 4 minus 0 Punkt Modulo C Stern als Kompaktifizierung des uns umgebenden Raumes mit dem Unterschied, dass ich das kleine C jetzt reingemogelt habe. Und kubische Flächen sind Menge von Punkten in diesem Objekt, wo eine solche Gleichung den Wert 0 annimmt. Und Solche Objekte kann man untersuchen, zum Beispiel die sogenannte Fermat-Fläche mit einer sehr einfachen Gleichung, mit der Gleichung x0 hoch 3 plus x1 hoch 3 plus x2 hoch 3 plus x3 hoch 3. Auf diesem Objekt kann man sehr leicht Geraden konstruieren. Sie müssen sich überlegen, Geraden im R3, das müsste gegeben werden durch zwei lineare Gleichungen. Und solche Gleichungen kann man sehr leicht finden, und zwar genau 27 Stück. Ich rechne sie Ihnen nicht vor, ich schreibe sie einfach hin. Die Geraden sind von der Form, ich habe Gleichung x0 plus einer Zahl Omega hoch i, x1 ist gleich x2 plus Omega hoch j, x3 gleich 0. Hier habe ich für i die Möglichkeiten 0, 1, 2 einzusetzen, für j die Möglichkeiten 0, 1, 2 einzusetzen, 3 mal 3 Stück, also 9 Stück. Also habe ich hier 9 Gleichungen, 9 Gleichungen, 9 Gleichungen, macht 27. Wunderbar. Man kann mit diesen Gleichungen auch rechnen und man kann sehr leicht verifizieren, dass tatsächlich jede dieser Geraden 10 der anderen schneidet. Das lasse ich als Übungsaufgabe. Aber hier ist irgendwas Unsinniges passiert. Ich habe Ihnen nicht verraten, was das Omega ist. Das Omega ist eine sogenannte dritte Einheitswurzel, das heißt, es ist eine Zahl, deren dritte Potenz 1 ist und sie soll nicht aus R sein. Aber halt! Das bedeutet, was ich Ihnen hier erzählt habe, ist wieder typische Antwort eines Mathematikers. Denn Sie können diese Geraden überhaupt nicht sehen, es sei denn, i oder j sind 0. Das heißt, man kann diese Geraden, die ich hier hingeschrieben habe als Lösung, im reellen Raum überhaupt nicht sehen. Das heißt, typisch Mathematiker, ich habe Ihnen eine Lösung angegeben, aber sie ist nutzlos. Sie beantwortet nicht wirklich die Frage, die ich gestellt habe. Es ist nicht die Lösung unseres Puzzles. Trotzdem ist es von Nutzen, ein Beispiel über C zu haben. Denn es gibt einen Trick, tatsächlich in einem Buch von Mumford, der besagt, wenn ich meine 27 Geraden mit dem richtigen Schnittverhalten in einem einzigen Beispiel gefunden habe, dann habe ich es für alle solche Flächen. Und ein Argument kommt aus der Deformationstheorie und das würde diesen Vortrag sprengen, wenn ich darüber auch nur ein Wort sagen würde. Also dieses Beispiel ist trotzdem nicht ganz nutzlos. Aber was ich suchen muss, ist jetzt ein Modell oder eine Gleichung, ja, jetzt kommt's, ein Modell, bei dem man diese 27 Kurven alle über den reellen Zahlen sehen kann. Und das wurde schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts untersucht und tatsächlich wurden eine Reihe von Beispielen angegeben. Und diese Beispiele waren nicht sehr schön. Auf diesen Schönheitsbegriff werde ich später noch eingehen und schwer zu bauen. Denn ich habe Ihnen gesagt, man wollte nicht ganz gerne ein Modell haben, man wollte diese 27 Grad ja im Raum mal sehen. Gut, und dann hat man eine Zeit rumexperimentiert und dann Clebsch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fand ein besonders symmetrisches Modell. Die Gleichung gebe ich Ihnen an, das ist diese Diagonalfläche. Die Gleichung, ich habe sie mal hingeschrieben, ich hoffe, sie ist richtig. Und ich habe Ihnen hier natürlich eins reingemogelt, bei dem Nicht-Mathematiker oder Künstler vielleicht protestieren würden. Ich habe hier klammheimlich symmetrisch mit besonders schön gleichgesetzt. Darüber kann man sicher diskutieren. Ja, schauen wir uns das Ding mal an. Hier haben wir ein Modell dieser Fläche. Das ist ein Foto, das habe ich gefunden in einem Artikel, der 2001 erschienen ist. Ich vermute, das ist wirklich eine historische Ausnahme, nämlich ein Modell einer solchen Fläche aus der Sammlung von Felix Klein. Ich habe herangeschrieben, Rodenberg-Serie. Rodenberg ist ein Student, ein Promotionsstudent von Felix Klein, der allerdings relativ jung gestorben ist. Und seine Dissertation war genau, nach dem, was ich gelesen habe, ich habe sie nicht in der Hand gehabt, zu studieren, wie man überhaupt Modelle solcher Flächen sinnvollerweise hinbekommen kann und wie man sie konstruieren kann. Ich glaube, er hat die Modelle nicht selbst konstruiert. Damit wir das sehen, ist hier ein etwas moderneres Modell, ein Gipsmodell. Und hier in dem Modell sehen Sie jetzt die Geraden. Sie haben hier dieses Modell mit den Löchern und Sie haben hier zum Beispiel eine Gerade, die geht hier, geht sie hinter diesem Loch rum und dann geht sie hier unten weiter, ist also nicht mehr sichtbar. Oder hier haben Sie eine Gerade, die blaue Gerade, die sich hier irgendwie durchmogelt und da hinten hingeht. Die modernen Wunderkammern, die sind heute die Computer. Ich zeige Ihnen nochmal die 27 Linien, so wie sie ein Computer darstellen würde. Das ist jetzt mit einem Hilfe eines Computerprogramms ein Modell nochmal dieser Fläche. Und hier sehen Sie genau genommen die Linien besser. Zum Beispiel diese Linie kommt auf der Rückseite. Hier ist sie nicht zu sehen. Dann kommt sie auf die Vorderseite, dann verschwindet sie wieder und geht hier weiter. Aber die Computer können natürlich erheblich mehr zeichnen. Jetzt ist ja nicht mehr eine Frage, dass man das Ding konstruieren will, sondern man möchte etwas zeichnen. Gucken wir uns mal weitere Bilder an, die die Computer machen können. Ja, jetzt kommt ein bisschen, keine Schleichwerbung. Die, die mal Linux hatten, die hatten vielleicht mal eine Linux-Packung in der Hand, und wenn das vor der Version 9.2 war, da waren so obskure Zeichnungen drauf. Was ist das hier für ein Objekt, was wir da sehen? Das ist eine sogenannte von Endras konstruierte Fläche. Das müssen Sie sich so vorstellen. Wir nehmen hier mal, stellen Sie sich vor, wir nehmen hier einen Ring um eines dieser Löcher und ziehen den zusammen, solange bis er zu einem Punkt wird. Dann entsteht etwas, was wir Mathematiker als Singularität nennen. Und es ist eine offene Frage, wie viele Singularitäten Flächen von einem bestimmten Grad überhaupt haben können. Und damit hat sich in Erlangen und in anderen Orten ein paar Mathematiker beschäftigt. Ja, Computer, nachdem ich sie genannt habe, machen wir lieber so weiter. Und der Herr Endras, der arbeitete auch, glaube ich, bei Linux ein bisschen mit, der hat seine Zeichnung solcher Flächen, hier sehen Sie diese Singularitäten, zur Verfügung gestellt für die SUSE-Edition. Gut, aber er hat auch mehr. Das zum Beispiel ist eine Fläche vom Grad 6, die Herr Barth in Erlangen gefunden hat. Wenn Sie nachzählen, finden Sie 65 solche singulären Punkte, was übrigens, ich glaube, im Augenblick der Rekord ist für den Grad 6. Und vermutlich auch der exakte Wert. Ja, also die Computer können mehr. Dieses Ding kann man dann natürlich als Modell kaum noch konstruieren. Ja, haben jetzt solche Modelle in der modernen Geometrie noch einen Sinn? Wenn Sie hier rausgehen, haben Sie das Gefühl, ach ja, die Mathematiker haben ein leichtes Leben. Das, was Sie erzählen, das ist aus dem 16. Jahrhundert, maximal aus dem 19. Jahrhundert. Und was machen die? Die sitzen am Schreibtisch, auf dem Computer und gucken sich schöne Modelle an. Das ist natürlich nicht so, aber trotzdem haben diese Modelle einen gewissen Einfluss gehabt auf die Entwicklung der Mathematik, aber heute spielen sie kaum noch eine Rolle. Der Grund ist sehr einfach. Der Grund ist, die Dimension der Objekte, die wir untersuchen, ist zu groß. Zum Beispiel in der Physik, das haben Sie vielleicht irgendwo gelesen, interessiert man sich für dreidimensionale Mannigfaltigkeiten, die unser System darstellen, oder in der Stringtheorie sogar für, ich weiß nicht, 10 oder 11 dimensionale. Nehmen Sie eine 11 dimensionale Mannigfaltigkeit. Zusätzlich ist der Grad groß. Wenn Sie in den Computer stecken, schon bei einer Fläche den Grad dann meinetwegen 10, 20 nehmen, bringen Sie jeden Computer zum Zusammenbruch. Also, die Modelle sind wirklich nur für niedrige Dimensionen, für sehr einfache Sachen überhaupt zu schaffen. Außerdem arbeitet man meist über den komplexen Zahlen oder über anderen, noch komplizierteren Körpern. Das heißt, da fällt die Visualisierung flach. Trotzdem, das Motiv, Eigenschaften geometrischer Gebilde durch das Studium ganz spezieller, insbesondere solcher rationalen Kurven, also solche rationalen Kurven, die sehr einfach sind, zu untersuchen, ist immer noch hochaktuell. Und durch Zufall ist gerade in diesem Semester, und diese Untersuchung der Kurven hat Anwendungen, insbesondere in der theoretischen Physik. In der Quantenfeldtheorie untersucht man solche Kurven. Es ist tatsächlich so, dass da sehr viele Einflüsse aus der Physik in die Mathematik gekommen sind, gerade über Anzahlen solcher rationalen Kurven. Durch Zufall ist das Thema unseres Forschungsseminars, zusammen mit Herrn Böckle und Delen, in diesem Semester Untersuchung solcher Kurven. Ja, das wäre dann die Seminargruppe. Ich habe das Bild aus zwei Gründen gezeigt. Und ein Grund ist, gucken Sie mal nicht auf die Leute, gucken Sie auf das Tafelbild. Sie finden keine einzige Zeichnung. Es stimmt nicht ganz. Hier hinten ist eine ganz kleine Zeichnung. Sehr schwer zu sehen, ist auch besser so, denn sie hat wirklich nicht die Ästhetik an der Zeichnung von Dürer. Also so kleine Skizzen tauchen mal auf, aber Zeichnungen oder Modelle spielen keine Rolle mehr. Was jetzt fehlt in meinem Vortrag, über was ich gerne etwas sagen würde, wäre, wie man im 19. Jahrhundert diese mathematischen Modelle wirklich gebaut hat. Das war gar nicht so einfach, aber es gibt ganz wenig Berichte, wie man das gemacht hat. Es waren Mathematiker beteiligt, natürlich Handwerker, aber auch Ingenieure und Architekten. Aber wir wissen wenig darüber, und deshalb möchte ich zum Schluss ein anderes Kunstwerk aus der Mathematik vorstellen, jetzt nicht aus der algebraischen, sondern aus der Differentialgeometrie, die sogenannte Boysche Fläche. Die steht in Oberwolfach neben einem mathematischen Forschungsinstitut. Alle Mathematiker kennen sie. 1991 wurde sie dahingestellt und Es gibt auch eine mathematische Erklärung hier von der Webseite des Forschungsinstitutes, die erspare ich Ihnen. Die können Sie lesen. Wichtig ist vielleicht nur, dass Werner Boy 1901 diese Fläche gefunden hat und dass es ein mathematisch interessantes Objekt ist. Ja, und für diese Fläche gibt es tatsächlich eine Beschreibung, wie sie gemacht worden ist. 1991, es gab bereits Computer-Aided Design. Man hat mit Computer-Aided Design erstmal ein schönes Schichtmodell hergestellt. Daraus hat man ein Holzmodell gebaut. Und dann ist die Lehrwerkstatt von Mercedes-Benz hingegangen und hat mithilfe dieses Holzmodells diese unzähligen Metallstreifen wirklich geformt. Das waren jetzt starre Streifen. Und für dieses Objekt wurde dann die Konstruktion von dem Vertreter von Mercedes so beschrieben. Er sagte, viele Zuschauer waren angesichts dieser langen, merkwürdigen Metallstreifen, die auf dem Boden lagen, in die Montagehalle gekommen, waren ziemlich skeptisch. Und dann sagte er, es zeichnete sich jedoch schnell, dass beim Einstecken der Nieten in die berechneten Löcher die Streifen ganz von allein die richtige Form annahmen. Und dann kommt der schöne Nachsatz, das Ansehen der Mathematiker der Firma hat an diesem Tag sehr gewonnen. Das ist natürlich der Grund, warum ich auf die Boy'sche Fläche eingehen wollte. Ja, und als letztes Bild meines Vortrags, brauche eine neue Maus, haben Sie hier nochmal die Boy'sche Fläche vor dem Hörsaalgebäude im tiefsten Winter, also dem Schwarzwald, angebracht. So, ich glaube, meine Zeit ist ziemlich genau abgelaufen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Mm-hmm.